Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Ingrid Wenzel.
Hallo und herzlich willkommen. Wie sieht Ihre aktuelle Bildschirmzeit am Smartphone aus? Vielleicht eine zu intime Frage. Viele Menschen wollen ihren Konsum reduzieren. Wir sprechen hier gleich über radikalen Smartphone-Verzicht. Wie viel Lebenszeit haben Sie schon am Handy verschwendet? Im Durchschnitt liegt die Bildschirmzeit bei 2,5 Stunden, bei jungen Menschen wesentlich höher. Eine Userin in den USA hatte eine Bildschirmzeit von bis zu 16 Stunden und hat die Unternehmen hinter den Plattformen wie Instagram und YouTube verklagt und jetzt Recht bekommen. Nils Dams berichtet aus Kalifornien.
Worüber wir hier sprechen, ist mehr als nur zu versuchen, am meisten Geld für die Klägerin rauszuholen, sagt Mark Lanier vor dem Gerichtsgebäude in Los Angeles. Er ist einer der Anwälte der 20-jährigen Klägerin. Zum Schutz ihrer Privatsphäre wird im Prozess nicht ihr voller Name genannt, nur ihre Initialen, KGM. Wir stehen für etwas, das sozial wichtig und verantwortungsvoll ist, und ich habe das Gefühl, wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht. Google und Meta müssen insgesamt 6 Millionen Dollar bezahlen. Meta muss davon 4,8 Millionen übernehmen, Google den Rest. Die Klägerin soll davon 3 Millionen Dollar Entschädigung bekommen. Hinter Instagram steht der Meta-Konzern, zu dem auch WhatsApp und Facebook gehören. YouTube gehört wie Google zum Alphabet-Konzern. Nach Auffassung der Geschworenen haben die Plattformen fahrlässig gehandelt und Nutzer nicht ausreichend über Risiken informiert. Die Entscheidung sei der Beginn einer neuen Ära, sagt der Wissenschafts- und Tech-Journalist Jacob Ward bei CNN. Wenn man darüber nachdenkt, wie soziale Medien auf Kinder wirken und über die Haftung, die die Unternehmen übernehmen müssen, wenn sie mit dem Verhalten von Kindern spielen, für Profit. Das war bisher völlig legal. Jetzt ist das eine völlig neue Welt. Klägerin KGM hat mehrere Tech-Unternehmen verklagt. Deren Plattformen machten so abhängig wie Zigaretten oder Online-Casinos, so ihr Vorwurf. Mit 6 Jahren habe sie nach eigenen Angaben angefangen, YouTube-Videos anzuschauen. Mit 9 habe sie sich bei Instagram angemeldet. Bis zu 16 Stunden am Tag habe sie Social-Media-Apps genutzt. Das habe bei ihr zu Depressionen und Angstzuständen geführt. Als Belege nannte sie laut Gerichtsunterlagen Funktionen wie das sogenannte Infinite Scrolling, das endlose Scrollen.
Absurder Trend.
Ein Inhalt kommt nach dem nächsten und das unendlich lang. Außerdem schneiden Plattformen die Feeds individuell zu. Algorithmen registrieren persönliche Interessen des einzelnen Users und spielen entsprechende Beiträge aus. Je länger und häufiger User die Apps benutzen, desto mehr Geld verdienen die Betreiber durch den Verkauf von Werbeanzeigen. Google und Meta haben die Vorwürfe zurückgewiesen und wollen in Berufung gehen. Google sagte, YouTube sei keine Social-Media-Plattform. Im Februar sagte Meta-Chef Mark Zuckerberg im Prozess aus, eines seiner Argumente, die Apps seien erst ab 13 Jahren. Meta-Sprecherin Ashley Nicole Davis sagte nach dem Prozess am Mittwoch, die mentale Gesundheit von Teenagern ist unglaublich komplex und kann nicht mit einer einzigen App in Verbindung gebracht werden. Wir werden uns weiter energisch verteidigen, weil jeder Fall unterschiedlich ist. Es könnte tausende weitere Fälle geben, in denen es ebenfalls um die Suchtgefahr von Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok oder Snapchat geht. Tech-Firmen könnten zu sehr viel höheren Strafen verurteilt und auch gezwungen werden, ihre Apps zu ändern. June Grasso ist die Rechtsexpertin des Senders Bloomberg. Das macht den Ausgang des Prozesses in Los Angeles so wichtig. Er könnte Signalwirkung auf folgende Fälle haben. Sie warnte allerdings davor, von der Entscheidung in Los Angeles auf alle anderen Fälle zu schließen. Sie werden mit denen in der Tabakindustrie verglichen. Aber da hat es eine Weile gedauert, bis sich ein Muster herausgebildet hat. Ich denke, man muss erst mehrere Prozesse durchlaufen, bevor man sieht, in welche Richtung die Geschworenen entscheiden.
Ähnlich wie die ersten Tabakklagen. Nils Dams war das über die Klage einer 20-Jährigen gegen Google und Meta. Ob jetzt eine Klagewelle droht? Wir sprechen hier gleich mit einem Aktivisten, der sich für die Verbannung von Smartphones einsetzt, auch mit künstlerischer Intervention. In den USA hat eine 20-jährige Klägerin Social-Media-Konzerne verklagt. Die Apps hätten sie süchtig gemacht und die Klägerin hat Recht bekommen, soll eine Millionenentschädigung erhalten. Aber was ist die Lösung gegen Handysucht? Gar kein Handy haben? Das schlägt Benno Flügel vor. Er ist Autor, Künstler und Aktivist und hat vor 10 Jahren zusammen mit einem Freund die radikale Anti-Smartphone-Front, kurz RASF, gegründet. Der Name RASF lehnt sich satirisch an die RAF an und Benno Flügel ist jetzt bei mir im Studio. Hallo.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich musste Sie nicht bitten, das Handy vorher auszuschalten, bevor wir ins Studio gehen.
Nee, das war nicht nötig.
Als Sie heute Morgen von dem Urteil gegen die Konzerne Meta und Facebook gehört haben, haben Sie sich da gefreut?
Ja, natürlich. Also ich habe den Prozess lange beobachtet und wir als Bewegung begrüßen natürlich auch dieses Urteil ausdrücklich. Die Konzerne, die Tech-Konzerne, sie wissen, dass ihre Anwendungen abhängig machen. Und sie wissen auch, warum diese Anwendungen abhängig machen. Und wir fordern jetzt, dass diese abhängig machenden Designs endlich abgestellt werden.
Also wenn ich das richtig verstehe, haben Sie jetzt gar nichts per se gegen Smartphones, sondern gegen gewisse Apps, die halt süchtig machen?
Genau. Also in unserem Manifest, das wir auf unserer Website haben, da haben wir zwei zentrale Punkte, die wir als Ziel formulieren. Zum einen wollen wir Smartphones zu einem Werkzeug machen, mit dem wir Zeit sparen und nicht verschwenden. Da kommt natürlich auch die Ambivalenz wieder zum Tragen. Smartphones können wirklich sehr nützliche Werkzeuge auch in der Bewältigung des Alltags sein. Aber auf der anderen Seite, was eben im Verhalten und in der Nutzung dominiert, sind Social-Media-Anwendungen, die Zeit fressen. Und da wollen wir eben zum Nachdenken anregen. Ein zweites Ziel ist noch, dass wir die Menschen auffordern, ihr Smartphone ab und zu abzuschalten und die Realität einer kleinen Gemeinschaft zu genießen. Also wirklich die Aufforderung am Esstisch in der Familie, im Sportverein, bei der Schule, bei der Arbeit, sprecht miteinander und verbringt weniger Zeit vom Bildschirm.
Viele Menschen wollen ja auch wirklich ihre Bildschirmzeit reduzieren. Ich gehöre vielleicht dazu. Und krieg's auch nicht hin. Was raten Sie denn den Menschen oder wie haben Sie es geschafft?
Also das ist ein wesentliches Merkmal von einer Sucht, dass Menschen ihr problematisches Verhalten bewusst ist, aber sie Schwierigkeiten damit haben, es abzustellen. Also ich glaube, ein zentraler Grund, warum Smartphones süchtig machen, finden sich im sogenannten Marshmallow-Experiment. Das ist ein Experiment von einem Psychologen, der hat Kindern ein Marshmallow vorgelegt und hat gesagt, okay, du kriegst entweder dieses Marshmallow jetzt oder zwei Marshmallows in 15 Minuten. Und es gibt einige Kinder, die halten das nicht aus und nehmen eben das Marshmallow jetzt. Und manche Kinder, die haben die Selbstkontrolle und die schaffen es dann in 15 Minuten, die zwei Marshmallows zu essen. Ja. Und ein Smartphone und Social Media, das ist quasi ein permanentes Marshmallow-Experiment in der Hosentasche. Also und das ist auch der psychologische, neurologische Grund, warum wir immer wieder da hingreifen, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen.
Ja, weil es uns einen Dopamin-Kick gibt und jetzt geht es ja in dieser Klage, die wir vorhin auch gehört haben, um eine 20-Jährige, die schon mit 6 Jahren angefangen hat, im YouTube-Rabbit-Hole zu versinken. Was sagen Sie denn für Minderjährige? Es gibt ja viele Bestrebungen, in Deutschland wird darüber diskutiert, in Australien wurde es umgesetzt. Was sagen Sie zum Thema Handy oder Social Media? Mediaverbot für Minderjährige?
Ich bin davon überzeugt, nicht die Kinder und Jugendlichen sind das Problem, sondern wirklich die süchtig machenden Apps sind das Hauptproblem. Was wir hier brauchen, ist Regulierung. Regulierung von diesen Apps, dass die Designs sich ändern. Auf der anderen Seite, es gibt gerade eine Bildungswissenschaftlerin, Frau Kollig, die hat ein tolles Buch geschrieben, Der Kampf um die Köpfe. Und da macht sie auch nochmal ein super Argument dafür, dass Verbote nichts bringen, sondern dass wirklich Medienkompetenz extrem wichtig ist. Wir werden jetzt Smartphones und Social Media nicht mehr aus der Welt verbannen können. Was viel wichtiger ist, ist, dass wir den Kindern und Jugendlichen einen vernünftigen Umgang damit beibringen. Und das sind eben die zwei Eckpfeiler, die wir jetzt in der Zukunft einfach brauchen. Zum einen die Regulierung der Tech-Konzerne und zum anderen eine gute Medienerziehung, die quasi unsere Kinder und Jugendlichen zu mündigen Bürgern macht.
Und Sie ermutigen Menschen, auf ihr Smartphone zu verzichten, unter anderem, ich hatte es ja gerade schon angekündigt, mit so künstlerischen Interventionen, so ein bisschen wie die 95 Thesen, hängen Sie so Flyer, Plakate in verschiedenen Städten auf. Wie reagieren die Menschen damit? Vielleicht erstmal kurz, was steht auf den Flyern drauf?
Genau, also wir haben vor 10 Jahren bereits diese Initiative gegründet und damals waren unsere Sprüche lieben statt liken, tanzen statt twittern und dann ein nicht jugendfreier Spruch, der mit statt Facebook endet. Genau. Und wir haben damals die Flyer in ganz Berlin verteilt. Und damals war das Echo auch meistens positiv von den Menschen auf der Straße, aber noch so ein bisschen gemischt, weil viele Menschen uns vorgeworfen haben, ja, wir seien technologiefeindlich und nicht offen für die Zukunft. Jetzt, 10 Jahre später, habe ich die quasi nochmal, unsere Aktion hier nochmal reaktiviert. Auch nochmal neue Slogans entwickelt, auch auf Englisch. Jetzt ist noch dazu gekommen, Exit Social Media, Regulate Big Tech und Stop Digital Dystopia. Das war quasi die zweite Welle. Und da habe ich eine Intervention 10 Tage in Berlin gemacht und in der ganzen Stadt Flyer aufgehangen. Und jetzt war ich erst noch eine Woche in Hamburg. Und hier kam jetzt die dritte Welle mit neuen Sprüchen, drei neuen. Und zwar No Pesos for Bezos, Reclaim the Streets, also holt euch die Straße zurück, vor allem auch an junge Menschen gerichtet. Und dann zu guter Letzt noch We Society instead iPhone, weil wir einfach wollen, dass die Menschen das Wir als Subjekt wieder zurückerobern, anstatt vereinzelt vor dem Handy zu hängen. Und das sind jetzt die neuen Gebote, die am Montag vom Hamburger Rathaus proklamiert worden sind. Und diese neuen Gebote sollen einfach so eine Art Leitlinie für Menschen sein, wie man vielleicht einen vernünftigen Umgang mit dem Smartphone finden kann.
Dann freue ich mich, dass wir beide hier face-to-face ohne Smartphone live im Studio zwei Menschen an einem Ort sprechen konnten. Vielen Dank, Benno Flügel, Aktivist der radikalen Anti-Smartphone-Front. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Susanne Balthasar.
Der Dokumentarfilm Ein Nobody gegen Putin ist im März mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Jetzt ist er in Russland verboten worden. Ein Gericht verbannte den Film von drei russischen Streaming-Plattformen. Das berichtete das unabhängige Nachrichtenportal Sutavision. Das Gericht befand, dass der Film negative Einstellungen gegenüber der russischen Regierung und dem Krieg in der Ukraine fördere. Ein Nobody gegen Putin basiert auf Videoaufnahmen eines russischen Lehrers. Er filmte nach Beginn des Krieges den Propagandaunterricht an seiner Schule. Der russische Menschenrechtsrat hatte den Filmemachern bereits in der vergangenen Woche vorgeworfen, Aufnahmen von Minderjährigen ohne Zustimmung der Eltern verwendet zu haben. In Kiew hat die jährliche Konferenz ukrainischer Museen begonnen. In diesem Jahr geht es um ihre kulturelle Resilienz im Krieg. Veranstalter ist die Stiftung Opmin. Sie will die Museen besser untereinander und international vernetzen, etwa durch Kooperationen. Trotz der russischen Angriffe seien die ukrainischen Museen lebendiger denn je. Das sagte die Opmin-Gründerin Lavrovska von Tadden hier im Deutschlandfunk Kultur.
Paradoxerweise, nach dem Ausbruch des Krieges, die Aktivität der Museen ist gestiegen. Die machen viel mehr Ausstellungen, viel mehr Projekte im Bereich Bildung. Und auf die kommen noch neue Aufgaben, zum Beispiel Zusammenarbeit mit Veteranen, mit Menschen, die was Traumatisches erlebt haben. Also die Tätigkeit der Museen sich verdoppelt hat.
Małgorzata Lawrowska von Tadden, die Gründerin der Plattform für ukrainische Museen Opmin. Der erste zweiminütige Teaser zur neuen Harry Potter Serie ist im Netz. Ab Weihnachten 2026 soll die Serie beim Streamingdienst HBO anlaufen. Zunächst war von einem Start in 2027 die Rede. Die Hauptrollen übernehmen Dominic McLaughlin als Zauberlehrling Harry Potter, Arabella Stanton als Hermine Granger und Alistair Stout als Ron Weasley. Die Serie ist die zweite Verfilmung der Romane nach den Spielfilmen, die zwischen 2001 und 2011 in die Kinos kamen. Jede Staffel soll eine werketreue Adaption der 7 Bücher von Autorin J.K. Rowling sein. Insgesamt soll die Serie über 10 Jahre verteilt veröffentlicht werden. Er war ein Meister der schwierigen Themen. Jetzt ist der preisgekrönte Autor Tracy Kidder mit 80 Jahren gestorben. Kidder schaffte es, über Computertechnik und das Leben in Pflegeheimen so zu schreiben, dass die Bücher Bestseller wurden. Das Buch »Die Seele einer neuen Maschine« brachte ihm 1982 den Pulitzer-Preis und den National Book Award ein und machte ihn weltweit bekannt. Wie bei dieser Reportage aus der Welt der Computerindustrie fand Kidder seine Themen in der Realität. Seine Texte reicherte er mit narrativen Elementen an und erweiterte so das Genre der Sachliteratur. Auf Deutsch erschien unter anderem »Das Haus«, ein Roman vom Bauen und Wohnen. Den Begriff narrativer Journalismus mochte Kidder für sein Werk nicht, wie die britische Zeitung The Guardian berichtete. Er habe sich als Geschichtenerzähler bezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir schauen gleich auf eine künstlerische Bewegung, die sich illegal im Stadtraum bewegt, aber nicht zwangsläufig Graffiti ist. Postvandalismus nennt sich das. Was das heißt, hören Sie in der nächsten halben Stunde. Uns hat die Nachricht erreicht, Sie haben es auch vorhin in den Nachrichten gehört, dass Alexander Kluge gestorben ist. Alexander Kluge war Rechtsanwalt, Künstler, Filmemacher, Schriftsteller, Intellektueller und auch Privatfernsehproduzent. Gestern verstarb er im Alter von 94 Jahren. Ein Nachruf von Florian Felix Wey.
Alexander Kluge war, anders ist es kaum zu sagen, ein Glückskind der Literatur und ein Glücksfall für die deutsche Medienlandschaft. Weil seine zwischen Fakten und Fiktionen oszillierenden Lebensläufe mit den gängigen Erzählkonventionen seiner Zeit brachen, sind sie inzwischen ein moderner Klassiker geworden. Die positive Resonanz des Kulturbetriebs bestärkte das Multitalent in seinem bewundernswerten Eigensinn. Einer seiner späteren Buchtitel hieß denn auch Geschichte und Eigensinn. Bei der Verleihung des Büchnerpreises 2004 ließ das den Laudator Jan-Philipp Bremzmar von einer ganzen Gattung Kluge sprechen. Der Ritterschlag für einen großen Einzelnen, den man mit herkömmlichen literaturwissenschaftlichen Kategorien sonst nicht beikam. Allerdings entsagte der schon mit 24 Jahren promovierte Jurist trotz künstlerischer Erfolge seiner bürgerlichen Profession keineswegs. Selbstaussage 1967:
Ich finde Jura interessant und ich übe diesen Beruf ja auch aus und werde es in Zukunft auch wieder tun. Nur finde ich, ist ja ein Leben sehr lang und man muss ja nicht die ganze Zeit Jurist sein. Man kann sehr wohl da mal 20 Jahre auch was anderes machen.
Dieses mal was anderes machen kennzeichnet den Lebensweg des umtriebigen Intellektuellen, der zwischen Schreiben, Filmregie, langen TV-Interviews und seiner Hintergrundtätigkeit als Medienunternehmer munter hin und her sprang. Ganz anders als die meisten seiner künstlerischen Zeitgenossen erwies sich Alexander Kluge in der Realität, dem objektiven Geschehen, allerdings als handfester Pragmatiker. Der vielfach prämierte Regisseur und Schriftsteller, den Bremer Literaturpreis erhielt er gar zweimal im Leben, blieb unter dem Strich wohl in seiner Arbeit als Medienunternehmer am folgenreichsten. Zum Konzept des Autorenfilms hier formuliert 1966:
Wir glauben, dass man Filme so machen müsste, wie man literarische Werke schreibt.
Gehörte für Kluge der bei Autoren sonst durchaus verachtete souveräne Umgang mit Geld, um nicht den Qualitätsmaßstäben der Filmindustrie zu unterliegen. Und als Kluge 1967 streng befand:
Wenn man den Film als Kulturmittel nicht ernst nimmt, dann wird man auch keine Filmkultur haben,
nahm er sich gewissermaßen selbst vorweg. Denn in den 1980ern erwies sich der Jurist mit der markanten Stimme, der von Filmkollegen gern auch mal als Offsprecher eingesetzt wurde, als tatkräftiger Visionär. In einem damals kaum beachteten Aufsatz mit dem Kluge typischen Titel »Die Macht der Bewusstseinsindustrie und das Schicksal unserer Öffentlichkeit« entwarf er einen minutiösen Plan zur Anfütterung des aufkommenden Privatfernsehens mit Kultur. Von einer bestimmten Nettigkeit der Konferenz an erscheinen Sätze, die Erfahrung enthalten, abartig, lautete damals seine Vorwegnahme der dann bald gesendeten Heile-Welt-Serien à la Schloss am Wörthersee. Um für diese Sätze mit Erfahrungen Raum im Privat-TV zu schaffen, gründete Kluge 1988 zusammen mit der japanischen Werbeagentur Dentsu die Produktionsfirma DCTP. Für die Kulturfenster bei Sat.1 und RTL, außerhalb deren Programmhoheit autonom lizenziert, handelte er sich damit den Vorwurf des elektronischen Wegelagerers und Quotenkillers ein. Dass er dabei zugleich einen immensen intellektuellen Spielraum im seichten Meer der Geschmacklosigkeiten schuf, darf als kluges Vermächtnis an die künftigen Generationen gelten. Auch wenn die letzten anderthalb Jahrzehnte seines Lebens vornehmlich wieder der eigenen Literatur galten, sollte uns Alexander Kluge als derjenige in Erinnerung bleiben, der bewies, dass es keiner Wunder, sondern nur eines beharrlichen Charakters bedarf, um im Medienkapitalismus seinen Weg gehen zu können.
Alexander Kluge ist gestern gestorben. Das war ein Nachruf von Florian Felix Wey. Graffitis sind für die einen Kunst, für die anderen Vandalismus. Kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, worauf das Graffiti gesprüht ist und auch wie es aussieht. Oder es kommt vielleicht noch auf mehr an. Viel Street Art ist ja auch galeriefähig geworden, von der Straße in die Galerie. Graffiti-Designs schmücken auch Markenprodukte und einige sagen, Street Art habe sich damit quasi selbst abgeschafft. Aber es gibt Bewegung in der Szene. Es gibt einen relativ neuen Begriff, Postvandalismus. Für eine Ausstellung im Kunstverein Hannover ist Postvandalismus der rote Faden. Kuratiert haben die Ausstellung Christoph Platz-Gallus und Larissa Kikol. Und was dieser Begriff Postvandalismus fassen will und wogegen er sich wendet, bespreche ich jetzt mit der Co-Kuratorin Larissa Kikol. Hallo.
Ja, hallo. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Wie würden Sie denn den Begriff Postvandalismus beschreiben?
Also das ist ein ziemlich weites Feld. Das umfasst so Gattungen wie Malerei, abstrakte Malerei, aber auch Konzeptkunst, Videokunst, Skulptur. Und es hat eigentlich gemeinsam, dass die Inspiration aus der Straße und auch viel aus der ungenehmigten, also illegalen Kunst entsteht. Die meisten Künstler haben einen Graffiti-Background, andere haben aber auch an der Kunsthochschule studiert und beziehen sich in ihrer Inspiration einfach von Orten aus der Straße, wo eben diese illegale Kunst auch geschieht.
Mhm. Und Sie benutzen den Begriff also als Abgrenzung zur Street Art. Warum? Also was stört Sie an Street Art?
Ja, also Street Art ist ja eher so ein Genre, man kann das mit der Pop Art vielleicht ein bisschen vergleichen, da ist es, geht es figürlich zu, es ist wichtig mit einem breiten Publikum zu kommunizieren, es ist auch viel auf Wohlgefallen, geht das hinaus und wir versammeln Künstler, die ein bisschen in die abstraktere Welt gehen, vielleicht auch ein bisschen zeitgenössischer sich da einreihen und diese leichte Figürlichkeit einfach auch fallen lassen. Also vielen sieht man gar nicht mehr an, zum Beispiel auch, dass sie aus der Graffiti-Richtung kommen. Die haben sich davon schon so weit wegentwickelt, dass ihre Werke auch unabhängig von ihren Anfängen auch einfach gelesen werden können.
Was sehen wir denn in der Ausstellung in Hannover? Haben Sie mal so ein Beispiel? Weil zum Beispiel, wenn ich an Abstraktion denke und an Street Art jetzt noch, nicht an Postvandalismus, dann fallen mir ja eigentlich schon diese Tags, diese Schriften auf Wänden, die Graffitis ein, die ja schon sehr abstrakt sind.
Ja, also ein paar Tags haben wir auch, aber nur sehr wenig. Wir sehen große Wandmalerei zum Beispiel, die so abstrakt gemacht wurde, dass sie von den Buchstaben zwar teilweise ausging oder von Zeichen, die man auch auf der Straße setzt, aber die darüber hinaus einfach große Malerei geworden ist und eigentlich auch unlesbar. Oder wir sehen zum Beispiel einen Roboterhund, das ist eine ironische Arbeit zu den Roboterhunden, die Deutsche Bahn einsetzen wollte, um Sprayer auf den Gleisen ausfindig zu machen. Das hat natürlich in der Szene für ganz viel Gelächter gesorgt und jetzt wurde so ein Hund nachgebaut, der die Seiten gewechselt hat, also der im Museum sprüht.
Ach so, nicht die Besucher angreift.
Nein, das ist ein der gute Freund der Sprayer geworden und der denen hilft. Außerdem, wir sehen so ein Video von einer Performance, die vor 2 Tagen bei während des Aufbaus stattfand, von Veli Silva. Der hat unter Feuerwerksbeschuss eine abstrakte Wandarbeit und Malerei performt und damit spielt er auch so ein bisschen mit diesem Genie, mit diesem männlichen Genie-Ethos im abstrakten Expressionismus, also wie Pollock und seine Kollegen sich inszeniert haben. Und das nimmt da so ein bisschen das auf die Schippe, führt das ins Absurdum.
Sie haben ja gerade erzählt, dass es viel, also dass nicht alle KünstlerInnen jetzt aus der Graffiti- oder Sprayer-Szene kommen, aber dennoch diese, ich sag mal, Intervention im urbanen Raum, diese Illegalität eine Rolle spielt. Welche Rolle spielt die Illegalität?
Na, sie spielt in ihrer Ausbildung und auf ihrem Weg zur Kunst eine sehr große Rolle, dass man halt nicht unbedingt an Akademien studiert haben muss oder fertig das Diplom in der Tasche hat, dass man nicht durch Residenzen und so diesen normalen Karrierelauf geschickt wurde, sondern dass man eben auch Kunst lernen kann in der Illegalität draußen unter ganz anderen Bedingungen, also mit Freunden, unter anderen Stressfaktoren, was Zeit oder Polizei angeht. Und dass man da aber eben auch eine Schule hat, die klassische Akademie auch ersetzen kann. Und man sieht das in der Schau, finde ich, dass man da zu gleichwertigen auch Resultaten kommt am Ende eben dieser alternativen Ausbildung.
Sagen denn die KünstlerInnen über sich selbst auch, ich bin Postvandalist? Ist das ein Begriff?
Den diskutieren wir wirklich und es erscheint auch ein Katalog, wo jedem Künstler und Künstlerin diese Frage gestellt wird. Die beantworten die alle auch sehr subjektiv und unterschiedlich. Der Postfinalismus ist ja ein sehr junger Begriff und er wird gerade auch an Kunsthochschulen und in der Subkultur bei Nachwuchskünstlern sehr stark diskutiert und befindet sich ja noch mitten in der Formung und in der Findungsphase. Aber er ist für viele schon so zentral, dass die sich da auf diesem Gebiet irgendwie besser aufgehoben führen als in den schon besetzten Urban Art, Street Art Geschichten, die von vielen Institutionen oder in der Kunstwelt ja auch gar nicht mehr so ernst genommen werden. Sie hatten das ja schon erwähnt, das wird sehr kommerzialisiert. Selbst Immobilienfirmen werben schon damit. Und das ist jetzt einfach nochmal so ein neuer Bereich, den die Akteure direkt mitkreieren können.
Wir können viele KünstlerInnen bei Ihnen in der Ausstellung entdecken. Ich würde gern trotzdem auf einen zu sprechen kommen, den jeder kennt, Banksy. Seine Identität wurde ja auch erst neulich bekannt. Seine Bilder zieren ja Straßen, aber auch Auktionshäuser. Ist er Street Art oder ist er Postvandalismus?
Ich würde den eher in die Street Art einreihen, aber als Kompliment ihn da als sehr radikal empfinden, weil er einfach durch seine Aktionen, und das meiste ist illegal und ist auch an politischen Orten in Ländern ja auch so riskant gesetzt, dass er da schon eine tolle Planung brauchte dafür und deswegen auch sehr viel Respekt bekommt und eben auch von denen, die sich jetzt nicht unter Street Art einreihen. Also ich glaube, für seine Illegalität und da seine Konsequenz darin ist er schon über dieses Feld hinaus einfach auch ein wichtiger Charakter geworden und hat natürlich auch die Öffentlichkeit dafür geschult, hinzusehen, dass Kunst nicht nur legal sein muss, um wichtig zu werden.
Also viele postvandalistische Positionen kann das Publikum sehen im Kunstverein in Hannover. Und ich sage nochmal den Titel der Ausstellung: Under the Milky Way, Abstraktion, Autonomie und postvandalische Tendenzen in der Kunst der Gegenwart, zu sehen im Kunstverein Hannover. Morgen ist die Eröffnung. Die Ausstellung läuft bis Mitte Juli. Und ich habe mit Larissa Kiekol gesprochen, Co-Kuratorin der Ausstellung. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Wenn im Fernsehen oder in der Zeitung von häuslicher Gewalt die Rede ist, dann werden für die Bebilderung oft Bilder benutzt, die sich irgendwie ähneln. Frauen, die sich zusammenkauern, die ihr Gesicht in den Händen verbergen oder sich die Ohren zuhalten, teilweise verschwommen in dunklen Ecken, oft klischeehafte Darstellungen. Ein neuer Comic zeigt, diese Themen können auch anders gezeigt werden. Himmelblau von Pandora Magri. Mein Kollege Ismail Berasuan hat sich den Comic angesehen und mit der Autorin gesprochen.
Poppy spaziert durch eine blaue Stadt und ist so ausgelassen wie lange nicht. Sie klimpert mit ihrem Schlüssel, setzt sich ihre Kopfhörer auf die langen Kaninchenohren und wählt einen ihrer Lieblingssongs aus. Sie summt, legt den Kopf in den Nacken und es läuft Himmelblau von Die Ärzte.
Der Himmel ist blau und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Vielleicht wäre es schlau, ein letztes Mal umzusehen.
Lange ging es Poppy schlecht. Die 25-Jährige kämpft immer noch mit den Folgen einer gewalttätigen Beziehung, die noch nicht lange zurückliegt. Und immer wieder kommen die alten Gefühle hoch. Scham, Wut, Angst. Als Anlass reicht manchmal nur ein Kaffeebesuch oder der Termin bei ihrer Gynäkologin.
Ich weiß auch nicht, was das war, aber in der Sekunde, als ich diesen Stuhl gesehen habe, war es vorbei. Das war einfach so mega peinlich vor der Ärztin. Das waren nicht nur so ein, zwei Tränen. Ich war richtig krass am Heulen. Oh, ich glaube, ich kann da nie wieder hin.
Erzählt Poppy geknickt ihrem Freund Samo in ihrer Küche. Sie und die anderen Figuren in Himmelblau sind alle als menschenähnliche Tiere dargestellt. Poppy ist zum Beispiel ein Kaninchen, Samo ein Hund. Das erschwert die Einteilung in bestimmte Geschlechterrollen und Klischees. Bestimmte Machtungleichgewichte bleiben so trotzdem sichtbar.
Kaninchen sind dann halt irgendwie immer die Schwächeren, die sich unterzuordnen haben, die eigentlich dem allem, was auf der Welt so passiert, eigentlich nur ausgeliefert sind.
Sagt Pandora Magri, die Autorin und Zeichnerin von Himmelblau.
Was halt eine super Metapher ist für Opfer von Gewalt, aber natürlich auch für Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft.
Der niedliche Zeichenstil der Figuren und die Schwere des Themas stünden dabei gar nicht notwendigerweise zueinander im Kontrast, so Pandora Magri. Ein Comic über häusliche Gewalt müsse nicht zwangsläufig dunkel, bedrückend oder todernst sein.
Es darf auch cute sein, es darf auch farbenfroh und hoffnungsvoll sein. Weil genau das sind halt so die Aspekte, auf die ich mich da fokussieren wollte.
Durch diese Darstellung reduziert der Comic weder seine Protagonistin noch ihre Umwelt auf die Gewalt, die ihr widerfahren ist. Und
während diese Geschichte halt so sich entwickelt, merkt man aber auch, dass Poppy immer weiter aus diesem Klischee ausbricht. Aus diesem kleinen unschuldigen Wesen, was einfach nur ausgeliefert ist, sich ihr Leben so ein bisschen selber zurückerobert.
So zeigt Himmelblau, dass Trauma und Neuanfang gleichzeitig stattfinden. Subtil dargestellt zum Beispiel durch die Liste von Poppys Suchanfragen im Handy.
Hausmittel, Schimmel, Bad. Häusliche Gewaltanzeigen. Hasenohren stehend, Styles Pinterest.
Diese Indirektheit ist gewollt. Pandora Magri geht es schließlich viel weniger um die tatsächliche Gewalt, die Poppy erlebt hat, sondern vielmehr um
ihren Heilungsprozess danach. Also diese ganzen Sachen, die sie dann halt das erste Mal erlebt, seitdem sie aus dieser Situation herausgekommen ist.
Dass unbenannt bleibt, was genau Poppy passiert ist, in welcher Art von Beziehung oder mit wem, fällt also als bewusste Entscheidung auf. Denn
wenn man in dieser Situation ist, dass man häuslicher Gewalt ausgesetzt ist durch eine Person, durch einen Täter, dann dreht sich halt eigentlich alles um diesen Täter oder die Täterin natürlich.
So werde dem Täter, der früher versucht habe, alles zu kontrollieren, eben nicht noch weiterhin die Kontrolle über die Geschichte von Poppy gegeben. Denn von der vergangenen Gewalt bleiben Spuren. In der ansonsten monochrom blauen Welt, inspiriert vom Ärzte-Song Himmelblau, fallen diese Momente mit knalligem Pink auf. Die Farbe symbolisiert für Pandora Magri im Vergleich zu Poppys Neuanfang
diesen Gegensatz dazu, dass diese Vergangenheit, die man dann wieder einholt, diese Trigger, diese Gewalt, die man dann auch irgendwie selber weiterführt in seinem eigenen Kopf.
Zur Frage von Samo, ob Triggerwarnungen ihr helfen, zu verhindern, dass ihre Vergangenheit sie einholt, sagt Poppy im Comic nur:
Schön wär's.
Denn Triggerwarnungen, also Hinweise auf womöglich vorbelastete Reize oder Themen, würden eben nur da helfen, wo es die Wahl gäbe, sich mit bestimmten Inhalten zu konfrontieren. Oder lieber nicht. Zum Beispiel also bei Medien. Aber
es sind ja nicht nur so Dinge wie Gewalt, die einen triggern können. Das Perfide ist halt, dass eigentlich alles ein Trigger sein kann. Bestimmte Wörter, Eindrücke, Gerüche, ein Datum und so weiter. Es ist nun mal komplett individuell, was man womit verknüpft.
Niedrigschwellig wird so das Konzept Triggerwarnung erklärt. Eine Leistung, die Himmelblau aber auch insgesamt für seine Darstellung häuslicher Gewalt beanspruchen darf. Der Comic nimmt dem Thema ein Stück weit die Schwere, ohne es dadurch weniger ernst zu nehmen. Unter anderem gelingt ihm das durch seinen lieblichen und dennoch klaren Stil. Gelungen ist dabei außerdem, wie konsequent Himmelblau von häuslicher Gewalt erzählt, ohne dabei, wie oft, den Fokus auf Tat oder Täter zu belassen. Stattdessen legt der Comic den Fokus neu und mit großer Sanftheit auf die Betroffenen und ihren Heilungsweg.